Demokratce.
Habtab Yamane ist ein Journalist, ehemaliger Strafrechtsprofessor und Richter am obersten Gericht Eritreas und lebt heute in Bern. As a former professor of law and supreme judge in Eritrea, Habtab Yamane is now part of ERI Collective, the association of the Eritrean opposition in Switzerland. Der heutige Anlass wurde mit ERI Collective zusammen und auch mit der Zeitschrift Neue Wege gemeinsam organisiert. Von der Zeitschrift Neue Wege habt ihr ja alle bereits eine Ausgabe erhalten auf eurem Stuhl. An dieser Stelle bereits danke für diese tolle Zusammenarbeit. Thank you for this very interesting collaboration. And now I'm pleased to give over the word.
I stand on behalf of those who get afraid in giving their voices, because the regime we had in Eritrea, it rules the people by fear and terror. And this exhibition that we prepare, it is really a landmark in the Eritrean psyche, because in 2001. The Eritrean government closed all newspapers, arrested or kidnapping all journalists. And their only crime, giving an opportunity or a platform for prominent ministers and politicians in their newspaper. So together with these journalists, more than 15 ministers and hundreds of their supporters were kidnapped. The only reason that the government wanted to kidnap these prominent people, ministers and journalists, is just the only message that it wants to send to its people is just to intimidate, to terrorize everybody. If he doesn't give any mercy to his friends, to his colleagues. Some of them are like best friends for 20, 30 years, like a family relationship they had with the president. So if he has no mercy on the foreign minister, Petro Solomon, or Haile Wolde-Tsentsaye, which was his very, very close friend of him. So Eritreans understand that this person has no mercy on us. So everybody gets scared. Till now, even here, the way that the regime wanted to control us is to terrorize us. And everybody, majority of Eritreans, live under this atmosphere of fear. Under this atmosphere of everybody, most of Eritreans are intimidated. Even here in Switzerland, only few of these people are getting liberated. Majority of Eritreans, they have to look right and left. When, for example, if they have to greet me, they have to look right and left because somebody is watching. Even there, to the extent there are even physical attack to certain members of the community, those who try to liberate themselves, they face a challenge from the supporters. Coming to the topic, so it has really a link with today's, because it is a way of controlling the people. And here I would like first to thank Neue Wege, Politforum, for giving us this opportunity. I would like to thank everybody for coming. Also, I'm just speaking on this group. This is in Bern. We have an Eritrean community for human integration and human rights, and its main aim is to struggle or to work for meaningful, peaceful integration and free of any fear. So we want to live here in peace, and this we think this community will help us to integrate with the Swiss community, to get the benefit of education and work and others. And also, I'm also speaking on behalf of the network of Eritrean justice seekers, which we commonly called ERI Collective. This is a network of Eritrean opposition in diaspora. So this exhibition that you're going to see, it has really personal attachment with me, because some of the journalists were also close friends of mine. For example, Medhane Haile, he's a personal friend of me. He was my classmate in law school. And we had high hope, you know, because Eritrea got liberated in 1991, and a press law was promulgated in 1997. We are the first people to establish a newspaper, one among the first people to establish a newspaper. So together with two of my friends, Medhane and Milkias Mahratab, we founded a newspaper known as Qasr Debana or Rainbow. Mainly its focus was on politics and law. We thought the country is going to be governed by rule of law and by goals for democracy. But unfortunately, in 2001, as I said, all journalists were arrested. And Medhane, for example, he was like a very critical lawyer. He was a wonderful writer. Even he loved also sports. He was a champion of table tennis. When Eritrea was together with Ethiopia, he was a champion of table tennis in Ethiopia also. So I'm very sad, you know. And, you know, we have a lot of pressure, because if we cannot speak for them, nobody can speak. If we cannot stand on their behalf, nobody can stand. That's why, you know, I don't want these people to get forgotten, but the world really has forgotten them. 23 years, and nobody knows about their whereabouts. Of course, I tried to visit them for two or 3 months. They were in a police station, but then after that, nobody knows where they are. So, in fact, I had a hard time when I was in Eritrea to see his family, his mother, because we have always to cry. Another friend of mine also, he was not among the founders, but he was a comedian. He's a very known comedian, famous comedian, and he's also a band leader. He was an announcer. He was a funny person, but I feel guilty also for him, because he has no much job, because he works independently as comedian, as film. He has no like regular job. And when we observed that he had also love in sports, he loved cycling, he loved also the English Premier League. And we asked him, you can get some money also, you can report on cycling and the Premier League. And what he was doing, he was reporting only sports. Even before, on the eve of their arrest, in fact, he said, you guys, you wrote on politics, on you interviewed politicians, but for me, only sports, nothing will happen to me, he was saying. But because it was mass arrest, he was taken, and nobody knows where he is now also. So I feel guilty for encouraging him to come and participate in our newspaper. Yeah. Another, these are very important also people. Petros Solomon, he was a top military commander, a top intelligent officer. He was the first minister of defense in Eritrea. He was also a foreign minister for Eritrea representing in the United Nations. So he was also kidnapped. The sole crime of him is asking for conditional government, asking for democratic, they were saying, let's come to conditional government, let's give the power to the people, let the people have a chance to elect their leaders. And the saddest story of this family is his wife, she joined it from a university, was an engineer student, she joined the armed struggle, and when her husband was arrested, she was in America for her studies, for her master's. And when she had four little kids. And when the husband was kidnapped, she thought there must be somebody to take care of the kids. And she approached to the embassy in Washington, and they promised nothing will happen. You never involved with their case. Even they helped her in booking a ticket. She came to Eritrea. Her kids, 1, 3, or 5, they were little kids. They were waiting at the airport for their mom, but they never meet each other. They took her from the airport, and she is in prison also for more than 22 years. This is also a very sad. Even when the kids interviewed, they were waiting at the airport for their mom to see, because their father has been arrested. So what a sad story. They have even so many people cry when they hear their stories. And these are all the same. This is Mahmoud Sharifo. He was a vice president of Eritrea. He was a minister of local government. Next to the president is the second person. And she was also a feminist, and she was one among the first Central Committee member. She was a feminist, and she was a minister of labor and social welfare. And these are also husband and wife. They have one son. And they are also disappeared. This is Bitwadad, and he is the first person, a pioneer, for asking a political change in Eritrea after independence in 1991. So he was arrested in 1992. Count up to now 30 something years without no trial. Nobody knows where he is, and we don't know. But at least it was smuggled. He delivered a speech, and this was smuggled, and he tell Eritreans his cause. Maybe you know about him. He's Daud Issa, a Swedish journalist, and. You know, the Swedish government, the people, even in Sweden, there were a petition more than, you can read there, around 210,000 people delivered a petition. Even a journalist asked a president, please look what he was answering. He said, we never take him to trial. And he even, you know, arrogantly said, Swedish is irrelevant for us. They can't do nothing to us. Yes, he's right. There is no pressure. Even with the promise, the Eritrean government even managed to cheat the European Union in getting around $220 million with the promise of releasing one of the elements was promising release of Daud Issa. Even the commissioner went to Eritrea. They told him you can't bring him back. Europe, and he went with Yamane Gebrab, the political advisor, to Eritrea, and they told him, we release him, let him rehabilitate, with good looking, we release him. Even they cheated the European commissioner, the European Union, and never released him. So there are stories you can read there, but to conclude, that the only reason it has a link, what the regime is doing here in Switzerland, in Europe, it has a direct connection with what the regime is doing in Eritrea. So this moment, really, we majority of Eritreans, we live under the atmosphere of fear, and we get terrorized. Thank you very much for giving me this opportunity. I just conclude my presentation. You can read each one's biography in the exhibition. Thank you very much.
Jetzt möchte ich euch sehr gerne noch den Moderator des heutigen Abends vorstellen, Sare Josiev. Er ist Präsident der Fachkommission für Migrations- und Rassismusfragen der Stadt Bern. Unter anderem ist er auch als freier Journalist tätig, hat in der Vergangenheit für Schweizer Radio und Fernsehen gearbeitet. Zuvor hat er ein Online-Medium gegründet, dann fusioniert und an der Uni Bern die Berner Studizeitung lanciert. Aktuell arbeitet er in seinem Film-, Foto- und Kommunikationsunternehmen The Set Runners GmbH und engagiert sich in diversen Gesellschaftsprojekten. Damit übergebe ich gerne das Wort an dich. Danke.
Vielen Dank, Laura. Ich möchte euch gerade auch noch herzlich begrüßen. Schön, seid ihr alle da. Ich möchte euch auch gleich die Leute auf dem Podium vorstellen. Ich fange außen an. Dort sitzt Barbara von Rütte. Sie ist Juristin und Postdoc am Europa-Institut der Universität Basel und mit dem Schwerpunkt Migrationsrecht und Menschenrecht ist sie dort tätig. Gleich nebenan findet ihr Shalom Habte. Er ist politischer Aktivist, Mitglied bei Eritrean Community for Integration and Human Rights und er ist auch beim Eritreischen Medienbund Teilzeit angestellt. Hier zu meiner Linken gleich Annelies Müller. Sie ist Initiatorin und Mitbegründerin vom Verein Give a Hand. Sie machen oder haben gemacht Beratung für Asylsuchende und davon waren 80% EritreerInnen. Klientinnen von ihnen waren 80% EritreerInnen. Sie war auch Initiatorin und Mitbegründerin von der AG Nothilfe beim Kanton Bern. Genau, herzlich willkommen euch auch noch einmal. Ich möchte gleich zuerst beginnen mit einem kleinen Hinweis. Wir sprechen heute über das Thema transnationale Repression, am Beispiel Eritrea oder genau spezifisch zu Eritrea. Mir ist es wichtig, das zu sagen, weil es gibt viele Möglichkeiten, über Eritrea zu sprechen. Heute ist der Fokus dabei. Wenn ich merke, wir weichen ab oder wir verlieren ein bisschen den Fokus, dann wünsche ich mir oder werde ich auch darauf hinweisen, dass wir dort zurückfahren. Einfach nur, damit das hier gleich gesagt ist. Und genau mit diesem Begriff gebe ich gerne an Barbara von Rütte, transnationale Repression. Was bedeutet das? Was ist das eigentlich genau?
Also wir haben ja vorhin in der Einleitung schon eine Definition gehört von transnationaler Repression. Ganz grob gesagt geht es darum, dass es Einschüchterungsversuche und Übergriffe von Staaten außerhalb ihres eigenen Staatsgebiets sind. Es gibt auch noch Ergänzungen zu dieser Definition, die das einschränken auf autoritäre Regime, aber im Prinzip ist es einfach außerhalb des eigenen Landes Übergriffe, Druckversuche, Repressionen. Das ist so die Definition.
Und wie denkst du, kann das auch aussehen? Wir hatten ja vorhin diese Präsentation. Was machst du dort für Verbindungen?
Genau, also wir hatten die Präsentation mit dem Verschwinden lassen, das ist eine krasse Form der transnationalen Repression. Andere krasse Formen sind forcierte Repatriierungen, also quasi Entführungen von Menschen, die dann zurück in das Heimatland verschleppt, verbracht werden. Es gibt Tötungen oder sonstige Verletzungen der physischen, körperlichen Integrität. Und dann gibt es subtilere Formen der Überwachung, des psychischen Drucks, der Überwachung, quasi im konventionellen Sinne der Überwachung, im Cyberspace, im digitalen Raum. Ja, also es ist wirklich so ein sehr, sehr breites Spektrum von niederschwelligen Formen der Einschränkung, der Einschüchterung bis hin zu massivsten Verletzungen und bis hin zur Tötung.
Wir hatten vorhin die Beispiele auch eigentlich mit dem Fokus in Eritrea. Ich möchte da ein bisschen in die Schweiz kommen, vielleicht Shalom Habte. Was für Beispiele gibt es in der Schweiz, wo als transnationale Repression empfunden werden?
Okay, also wenn wir von eritreischer transnationaler Repression reden, würde ich die Definition von autoritärer Regime bevorzugen, weil eritreische Regime ist eine totalitäre, autoritärische Herrschaft, also Regierung. Und dann ist es auch einfacher zu begreifen, wie dieses Regime, wo diese alle üblen Taten, wo vorhin Habta uns erzählt hat, keine moralische, Begrenzungen hat, solche Übeltaten, wenn er die Möglichkeit bekommt, auch in der Schweiz zu machen, in einer einfach sehr verfeinerten Art. Und in der Schweiz passiert, es gibt verschiedene Methoden. Es ähnelt sich auch mit dem Bericht von China, wo ich vor kurzem gelesen habe, die transnationale Repression von China gegen Uiguren und Tibeteren. Eine der Methoden ist halt, er hat seine Spionage- und Überwachungsagenten, die unter die Flüchtlinge sich vermischen als Vorwand von kommunistischen Organisationen und der Sozialunterstützung sich anwerben und dann Berichte erstatten an den Regime zum Beispiel über die polnische Aktivitäten. Und dann hat mit dieser Information hat halt der Regime Macht dann über die Diaspora zu kontrollieren. Also in dem Sinn zum Beispiel Familienangehörige zu bedrohen. Falls man dann seine polnische Aktivität nicht einstellt, werden die Familienangehörige entweder verschwinden sie oder werden sie verhaftet. Das ist eine Art von dem, eine seiner Methoden, wie er uns Eritreer in der Schweiz auch unterdrückt, unsere Stimme nicht zu erheben.
Sie haben im Vorgespräch auch noch konkrete Beispiele, wie zum Beispiel die Passbeschaffungspflicht angesprochen. Können Sie dort ein bisschen ausführen vielleicht?
Ah, genau, das habe ich. Wenn ich alle Methoden zählen würde, also es gibt auch Überwachung, Überwachung bei der Asylverfahren zum Beispiel. Es gibt organisiertes Propaganda gegen Kritiker, wie er in der Schweiz also durch den Veranstaltungen macht. Und wie gesagt, in der Schweiz hat es halt leider Passbeschaffungspflicht. Es gibt Eritreer, die ihre Asylgrund abgelehnt wird und die sind halt gezwungen, eine Pass von der Botschaft zu beschaffen. Und genau durch diese Möglichkeit versucht er auch, die Leute zu kontrollieren, zu erpressen und zu bedrohen, weil man gibt sein Personalien, wenn man dorthin geht, wer man ist, wer seine Eltern sind, und diese Informationen genügen, die Eritreer, wo halt Pass beschaffen müssen, zu bedrohen und zu erpressen. Und dazu kommt auch noch die Erzwingung von 2%. Man wird halt gezwungen, 2% zu zahlen. Es gibt auch noch andere.
Sie sprechen über die 2% Diaspora-Steuer, die gezahlt werden muss auf das Einkommen, das man in der Schweiz erwirtschaftet.
Aber durch Zwang, durch Bedrohung muss man das nachher zahlen, sonst bekommt man keine Dokumente. Und wenn sie schon deine Daten haben, du kannst auch indirekt gezwungen werden, die 2% Steuer zahlen. Über diese 2% rede ich, genau.
Genau, Sie haben jetzt sehr viele Elemente angesprochen, genau, und angeschnitten. Wir kommen sicher auf vieles wieder zurück. Aber ich möchte gerne auch noch Annelies Müller, ich möchte auch noch gerne von Ihnen hören, was sind Ihre Gedanken zu transnationaler Repression bei Eritrea? Was haben Sie für Erfahrungen gemacht?
Transnationale Repression im Fall von Eritrea ist sehr subtil. Deshalb wurde das Problem auch lange unterschätzt, obwohl es mehr als jeden dritten anerkannten Flüchtling in der Schweiz betrifft. Denn von den 81.000 anerkannten Flüchtlingen oder solche mit Schutzgewährung waren 30.000 Eritreer. Also es ist ein weit verbreitetes Problem. Man merkt es, wenn man länger mit Leuten arbeitet, dass über gewisse Dinge nicht gesprochen wird, bei gewissen Themen wird ausgewichen und man merkt einfach eine generelle Angst. Die Passbeschaffung, also dann gibt es natürlich in der juristischen Arbeit gewisse Punkte. Wir haben beispielsweise die Passbeschaffungspflicht schon angesprochen, die nicht nur Personen mit rechtskräftigem Wegweisungsentscheiden betrifft, sondern auch vorläufig Aufgenommene aus humanitären Gründen. Die können dann beispielsweise ihre Ausweise nicht wechseln. Wir sehen es auch, die Problematik bei Eheschließungen, wo teilweise Dokumente verlangt werden aus Eritrea. Und da sehen wir halt die große Angst. Aber es ist sehr subtil. Und Beispiele, wenn eben beispielsweise Familienmitglieder bedroht werden, das erfährt man natürlich nicht in der Beratung, sondern das erfährt man manchmal so en passant. Gerade vor 2 Tagen habe ich einen jungen Mann getroffen, den ich sehr lang begleitet habe, der jetzt auch durch ein Härtefallgesuch regularisiert werden konnte. Und der konnte nach 10 Jahren dann seine Familie in Uganda treffen und 4 Monate später wurde der Vater, ein 70-jähriger Mann, behindert nach einem Unfall in Haft genommen. Man hat seit 2 Monaten nichts mehr gehört. Und genau, das sind so die Geschichten, die man, wo man es dann merkt, die große Angst. Es gibt natürlich Dinge, die sichtbar geworden sind, wie die Zusammenstöße bei den sogenannten Kulturfestivals, auf die wir noch zu sprechen kommen werden. Dort wurde diese transnationale Repression jetzt endlich sichtbar, und zwar nicht nur in der Schweiz.
Vielen Dank. Ich möchte das ein bisschen öffnen. Barbara von Rütte, Sie haben jetzt ein bisschen eine Beispiele gehört, ein bisschen reinhören können. Wo sehen Sie vielleicht auch einen Vergleich zu diesem Bericht, den Sie auch mitverfasst haben, zu China und den Uiguren und TibeterInnen? Was sehen Sie dort für einen Vergleich möglicherweise? Mhm.
Also vielleicht für den Kontext, für diejenigen, die das nicht auf dem Radar haben, das war vor 10 Tagen oder so, ist eine Studie veröffentlicht worden, einerseits eine wissenschaftliche Studie von Professor Ralf Weber, 2 anderen Forschenden und mir zu transnationaler Repression und der Situation von Tibeterinnen und Tibetern und Uigurinnen und Uiguren in der Schweiz. Das war eine Studie, die zurückgeht auf ein Postulat, also eine parlamentarische Anfrage, wie eigentlich transnationale Repression in der Schweiz gegenüber dieser spezifischen Gruppe aussieht. Und ergänzend hat dann auch der Bundesrat einen Bericht herausgegeben, und das ist so ein bisschen das erste Mal, dass man auch versucht hat, dieses Phänomen einerseits für die Schweiz wissenschaftlich aufzuarbeiten, aber auch, wo sich der Bundesrat im größeren Stil dazu geäußert hat, wie er die Lage einschätzt und welche Maßnahmen sie zu treffen gedenken. Und damit haben wir eben so einen zweiten großen Akteur, der bekannt ist für transnationale Repression in der Schweiz, in anderen Ländern. Man kann daneben auch den Iran nennen, Russland, die Türkei teilweise. Also es sind verschiedene Länder, die das betrifft. Und was wir dort in der Studie festgestellt haben, eben, es ist, einerseits haben wir versucht, eine Taxonomie zu machen, eine Auflistung, was für Formen von transnationaler Repression gibt es weltweit und welche können wir in der Schweiz beobachten in Bezug auf Tibeterinnen, Tibeter, Uiguren, Uigurinnen. Und das deckt sich mit dem, was jetzt auch geschildert wird in Bezug auf die eritreische Community. Wir haben keine ganz krassen Fälle in der Schweiz, eben das, was ich vorhin auch gesagt habe. Wir hatten bisher zum Glück keinen Tiergartenmord, wir hatten bisher keine Vergiftungen. Aus Australien weiß man Fälle von Leuten, die wirklich auf ein Boot verschleppt wurden und dann so nach China zurückgebracht wurden, aber das heißt nicht, dass ich will hier auch nicht eine Kategorisierung machen, dass die Übergriffe weniger schlimm sind, sondern das sind wirklich tiefgreifende Einschränkungen der Freiheit und das, was geschildert wurde, dass die Leute dann nicht mehr frei reden können, dass allgemein ein Klima der Angst herrscht, das haben wir auch in der Einleitung schon gehört, dass die Leute sehr, sehr vorsichtig sind, weil die Formen der Repression, der Überwachung, des Druckes so subtil sind. Das lässt sich über die verschiedenen Gruppen hinweg beobachten. Der andere große gemeinsame Nenner ist dieser Punkt der Angehörigen im Herkunftsland, die dann gezielt auch unter Druck gesetzt werden, weil dort natürlich dann dieser Gaststaat nicht mehr intervenieren kann und es trotzdem einen sehr unmittelbaren Zugriff auf die Personen zulässt und die Leute unter Druck setzt. Und der dritte Punkt, der mir wichtig erscheint und den wir dann im Laufe des Gesprächs sicher noch aufgreifen werden, ist eben diese Frage der Rolle der Schweizer Behörden, der Passbeschaffung, der Asylverfahren. Wo kommt eigentlich die Schweiz als Aufenthaltsland ins Spiel und wo hat sie eine Verantwortung und wo kann sie Repression abfedern, verhindern? Was müsste dagegen getan werden?
Genau, nur kurz. Genau, wir kommen dann gegen den Schluss auch auf diese Punkte. Ich will aber jetzt noch gleich bei Eritrea auf Eritrea wieder zurückkommen und eher verstehen. Vielleicht Shalom Habte oder Annelies Müller, ich habe Sie wahrscheinlich ein bisschen unterbrochen. Sie wollten gleich reagieren. Ich lasse das noch kurz offen.
Ja, ich wollte mich an dieser Stelle sehr bedanken für diesen Bericht, denn es war wirklich frappierend zu lesen, die verschiedenen Methoden, die dort aufgeführt wurden. Das ist das, was wir seit Jahren aus der eritreischen Community hörten und für das uns sehr lange Zeit auch das Vokabular gefehlt hat. Der Begriff transnationale Repression ist nämlich auch noch nicht so alt, aber auch diese Methoden der Anwerbung von Agenten, Unterdrückung auch und Überwachung des Internets und der sozialen Medien, Bedrohung von Angehörigen im Herkunftsland, dass es dafür jetzt das Vokabular gibt, das ist sehr viel wert. Und auch, was sehr viel wert ist, ist, dass ein solcher Bericht erstellt worden ist. Denn sehr oft, wenn wir mit Beispielen von Bedrohungen oder transnationaler Repression uns an die Behörden gewandt haben, mussten wir hören, ja, man kann es ja gar nicht beweisen und ja, das ist da wahrscheinlich ein bisschen übertrieben. Es ist auch so ich vergleiche es manchmal auch ein Stück weit mit Gaslighting, was diese Regierungen machen. Dieses Gefühl der Angst ist ja teilweise auch nicht immer fassbar auf Ereignisse zurückzuführen, sondern es ist einfach dieses Gefühl, es kann etwas passieren, wenn ich etwas tue. Weil ich kenne beispielsweise jemanden, dessen Vater verhaftet wurde, nachdem ich mich in den sozialen Medien geäußert habe. Das reicht schon. Und ich bin sehr dankbar, dass wir jetzt auch sehen, ein solcher Bericht kann erstellt werden, denn das ist es, was wir auch jetzt schon lange fordern, dass dieses Phänomen oder diese Phänomene in der eritreischen Diaspora jetzt wirklich untersucht werden müssen.
Ja, vielen Dank. Ich möchte auch gleich bei Beispielen bleiben oder auch konkret ein bisschen tiefer reingehen, um ein Verständnis zu entwickeln, wie das passieren kann oder wie transnationale Repression sich auch ausdrücken kann, genau an der Diaspora Eritrea. Shalom Habte, können Sie ein bisschen ausführen, vielleicht noch konkret an der 2% Diaspora-Steuer möglicherweise oder auch an den eritreischen Kirchen, die Sie vielleicht auch genannt haben?
Ja, ich glaube, es gibt viele Geschichten, so wie Annelies erzählt hat. Ich musste, seit ich mich mit dem beschäftigt habe und bei der eritreischen Community bin und mit vielen Leuten halt Kontakt hatte und viel Geschichten gehört habe, konnte ich selber, ich war mir auch nicht mal so viel bewusst, dass das Regime wirklich so viel Unterdruck in der Schweiz ausüben kann, aber mit der Geschichten, wo ich hörte, könnte ich es begreifen und nachvollziehen. Und es war auch nicht schwierig, das zu glauben, weil es ist ein autoritäres Regime und wenn er solche Zugänge hat in der Schweiz, er würde das auch ausnutzen. Und 2% ist, ich habe auch eine Geschichte vor kurzem, er war auch politisch aktiv bei uns, aber er musste mal 2% zahlen, weil er Pass beschaffen musste und er wollte es nicht aus seinen Überzeugung, Prinzipien, aber da man keine Reisedokumente hat und nicht reisen kann und irgendwie war seine Mutter krank in Sudan, er musste dorthin gehen, ihr zu unterstützen und somit ist er gegen seinen Willen musste er dorthin gehen und hat eine Reuerklärung unterschrieben und Reueerklärung, soweit ich weiß, man hat noch nie gesehen, weil du bekommst das Papier nicht. Ich habe selber auch noch nie gesehen, aber ich weiß es, was dort steht von den Leuten, wo halt unterschrieben haben. Dort steht, ich habe mein Land verraten und ich bin jederzeit parat, diese Konsequenz zu tragen. Kurz gefasst. Und er hat solche Reueerklärung geschrieben, gegen seinen Willen, und hat auch 2% zahlen müssen. Also er hat nicht ab dem 2% gezahlt. Es wird gerechnet, wie lange du aus Eritrea bist. Nicht nur, wie lange du in der Schweiz bist, sogar die Wege, die du für die Fluchtweg genutzt hast, also 2 Jahre, die werden auch angerechnet. Und das musste er zuerst zahlen. Er hat das gezahlt. Und dann auch die weitere 2%. Und er ist auch nach Sudan gereist, hat seine Mutter besucht und leider starb sie nach einem Jahr, aber sein Vater war noch in Eritrea und er wurde hier sehr politisch aktiv und 3 Wochen später bekam er Telefonat von seinem Vater mit den Behörden von Eritrea, dass er sein 2% weiter zahlen soll und seine politische Aktivität einstellen soll. Und 2 Tage später bekam man noch Anruf von der Schweiz aus, die das Geld einnehmen. Die sind irgendwie kantonal verteilt. Ja. Und die haben gesagt, du bist zu spät, sollst dein 2% zahlen. Und nach dem Geschichte glaube ich wirklich, das ist ein krasser, fast das eritreische Regime hat so viel Macht, Eritrea zu unterdrücken, so wie er auch in Eritrea mit verschiedenen Methoden Eritrea unterdrückt hat. Weil die Familien, schon wenn deine Familie bedroht sind, genügt schon auch erpresst zu sein und Sachen zu tun, wo du nicht daran glaubst. Und halt, das ist halt das Problem mit 2%. Die Hauptsache ist, man muss Personalien weitergeben und somit wissen sie wirklich, wer du bist. Deine Verwandte, die werden Kontakt dort haben. Und du bekommst auch nicht mal Beweis und Quittung, oder? Die können auch einfach nächstes Mal sagen, hey, du hast nicht bezahlt. Es gibt eine zum Beispiel, er musste 2-mal für die Passbeschaffungspflicht zahlen, weil bürokratisch irgendwie die verloren haben seine Daten, oder? Und es gibt halt viel, wie gesagt, es passiert viel Menschenrecht verletzende Art für die Beschaffung, für 2%, für die 2% Steuer. Und es ist auch nicht wie die, es gibt auch andere Länder vielleicht, die einfach Steuer zahlen lassen, ihre Diaspora. Aber ich kenne auch keine Geschichte, die erpresst werden durch ihre Familienangehörige zum Beispiel, ja. Und so sieht's aus ungefähr mit dem Geschichte. Keine Ahnung, ob ich das erläutern konnte. Ja.
Doch, vielen Dank für dieses Beispiel, spezifische Beispiel. Annelies Müller, Sie wollten noch ausführen wahrscheinlich.
Ja, die 2%-Steuer ist ja auch ein Instrument, um zu kontrollieren, wer sich wo aufhält. Ja. Und es ist tatsächlich so, dass diese Steuer ja nicht direkt in der Botschaft selbst eingetrieben wird, weil das gemäß einer UNO-Resolution von 2011 verboten ist und auch Staaten danach, Kanada und die Niederlande beispielsweise, die haben dann Maßnahmen ergriffen nach dieser Resolution, sondern das ist ein ausgeklügeltes System, das sich an dasjenige in Eritrea selbst anlehnt. Es gibt hier eigentlich die gleichen organisatorischen Strukturen der Einheitspartei, also es gibt Frauengruppen, es gibt die Jugendgruppen und es gibt die PFDJ-Gruppen und die sind kantonal organisiert. Und in jeder Stadt und in jedem größeren Ortschaft gibt es Strohmänner und Strohfrauen, die in irgendwelchen Geschäften, meistens sind das verkaufen die Esswaren oder eritreische traditionelle Dinge. Manchmal sind es auch Handwerksbetriebe, wo sie dann die 2% Steuer einziehen. Und Habtab hat mir das mal ganz plastisch erzählt. Wir wissen, wo die Orte in Bern sind. Und er sagt mir, nach dem 25. kannst du dort die Schlangen von Leuten anstehen sehen, die 2% Steuer zahlen gehen. Was auch wirklich extrem, oder was die Schweizer Behörden eben auch immer gegen die eritreischen Flüchtlinge verwendet haben, ist, die sagen ja nichts. Also, ja, sie erzählen es vielleicht in den Asylverfahren, aber dann sagen sie ja nichts und es spricht ja niemand. Aber ich denke, es ist sehr nachvollziehbar. Ich erzähle Ihnen ein Beispiel. Wir hatten den UNO-Sonderbericht erstattet zur Menschenrechtslage in Eritrea hier bei uns auf einer Fact-Finding-Mission 2023. Und da hat ein Mann ausgesagt, der ist 2005, sagen wir mal, um ihn zu anonymisieren, sehen Sie, ich zensiere mich schon selbst, zwischen 2015 und 2019 irgendeinmal ist er im Fernsehen zu sehen gewesen als Flüchtling. Er hat nichts über das Regime in Eritrea gesagt. Er hat nur über seine Situation als Flüchtling hier gesprochen. 2 Wochen später wurde der Vater verhaftet und lange festgehalten. Und dieser Mann, ich musste den wirklich überzeugen und mit allen möglichen Zusicherungen. Er hat gesagt, ich möchte reden, aber ich habe solche Angst, dass das nochmal passiert.
Ich möchte gerne noch auf den ersten Teil Ihrer Aussage kommen. Eine kritische Rückfrage, indem Sie sagen, dass diese Esswarenladen zum Beispiel diese 2% Steuer einziehen, setzt das nicht auch diese Läden und diese BetreiberInnen unter einen Generalverdacht?
Das, ja, nein, setzt es nicht, weil die Eritreer wissen ganz genau, in welchen Kirchen, um nochmal, die Kirchen sind auch ein Instrument zur Unterdrückung, und jeder Eritreer weiß ganz genau, in welcher Stadt wer wo steht. In welchem Land laden man die 2% Steuer abdrücken geht und in welcher Kirche auf Anweisung des Regimes was gepredigt und wo Geld eingesammelt wird. Das ist für die Eritreer selber ein offenes Geheimnis. Für unsere Behörden ist es aber ein Buch mit 7 Siegeln, weil wir einerseits die Sprache nicht verstehen und zweitens, weil die Leute auch dieses Misstrauen, das sie aus Eritrea mitbringen, dem Staat gegenüber, hierhin mitnehmen, das dann aufgrund der Bespitzelung und Überwachung auch ein Stück weit oder bis zu einem großen Teil gegeneinander haben, dass sie auch einander erst trauen, wenn sie sich persönlich sehr gut kennen. Und dann natürlich unseren Behörden gegenüber dieses Misstrauen auch haben, indem sie sich nicht öffnen. Und dann kommt noch ein zweiter Punkt rein. Es ist eine Methode der eritreischen Regierung, ist es auch, unsere Behörden zu unterwandern. Also übersetzt.
Gut, nur bevor wir dieses Fass öffnen, ich glaube, Barbara von Rütte, Sie wollten.
Ja, also ich würde das gerne noch vielleicht ein bisschen kontextualisieren, und zwar nicht unbedingt jetzt in Bezug auf die eritreische Community, weil ich das zu wenig kenne und das zu wenig beurteilen kann, aber ich würde schon sagen, genau dieser Generalverdacht, dieses Misstrauen gegenüber allen ist eben auch Teil des Klima der Angst und Teil der Strategie der transnationalen Repression. Richtig. Also es geht genau darum, dass man dann vielleicht eben doch nicht so genau weiß, wer auf der guten Seite steht, in Anführungszeichen, und wer nicht. Oder das ein Phänomen, das man beobachten kann in der Forschung, ist, dass eben auch Leute unter Druck gesetzt werden, zu bespitzeln, währenddem andere Leute quasi aktiv bespitzeln und so weiter. Und diese, ich glaube schon, dieser Generalverdacht, dieses permanente Misstrauen gehört eben zu den Phänomenen. Und insofern ist es nicht ganz so einfach, dass man weiß, wer wie positioniert ist. Ich glaube, da muss man differenzieren, und gleichzeitig muss man sich das auch als Gegenmechanismus, denke ich, vor Augen führen, dass damit man diesen Generalverdacht nicht selber reproduziert, dass das genau Teil der gewollten Strategie ist und dass man das immer wieder reflektiert und daran denkt, dass das genau damit gespielt wird. Das ist enorm komplex, aber ich glaube, das ist wichtig, das irgendwie auch klarzustellen.
Ich meinte das auch gar nicht so, dass wir das. Aber bei den Kirchen beispielsweise, wir haben ja diese Spaltung der eritreischen Kirche, und da gibt es ganz klar einen Teil, der sich am verstorbenen Patriarchen Abu Antonios orientiert hat, der eben auch Reformen forderte und daraufhin jahrelang unter Hausarrest gestellt worden sind. Und dann gibt es die Kirchen des Regimes, und ich habe schon den Eindruck, wenn ich mit den Eritreern spreche, dass sie wissen, in welche Kirche sie gehen müssen. Die Frage ist natürlich, oder die Taktik des Regimes ist natürlich auch immer, jede Kirche, jede auch Community, zivilgesellschaftliche Organisation auch wieder zu infiltrieren, so dass es wieder ganz schwierig wird zu wissen, sitzt jetzt da doch nicht jemand im Raum, der dann die Sachen weitererzählen geht. Also das, ja.
Genau, vielen Dank, Shalom
Habt. Da würde ich noch gerne etwas dazu hinzufügen. Das Ding ist, für uns Eritreer, für mich ist es wirklich nicht schwierig und komplex zu wissen, welche Kirche zu dem Regime gehört. Ich verstehe es, ich kann nachvollziehen das Problem, dass man auch selbst das Generalverdacht aufpassen soll, nicht zu produzieren, aber zum Beispiel, es gibt klar Kirchen, die mit dem Regime zusammen agieren und die Schlüsselpositionen auch regimetreue Leute übernommen haben. Und genau die schließen Regimekritiker aus und die verweigern auch religiöse Dienste, zum Beispiel bei der Beerdigung oder Taufbescheinigung. Und somit ist es halt auch für als Eritreer nicht so schwierig, wie gesagt. Aber das Problem ist, weil es diese Angst gibt, niemand ist bereit, das auszusagen oder laut darüber zu reden, weil es halt diese Unterdrückung und Angst existiert. Für uns Eritreer, der Regime ist so wie Omnipräsenz. Er hat uns glauben lassen, dass, als wäre er überall, wie angeblich, zum Beispiel, wenn wir Gott Omnipräsenz sagen würden. Und genau so meine ich, für uns ist halt der Regime überall. Sogar manchmal hat man das Gefühl, zu Hause hört man sich. Ich kann mich erinnern, ich nenne es Leute und Orte nicht, denen zu beschützen, aber wir waren ganz alleine und ich hörte, wie sie leise redeten, oder? Und somit, ich fühle die Angst. Auch wenn ich nicht direkt von dem betroffen bin oder ich vielleicht keine direkten Erfahrungen habe, aber ich fühle den Angst, ich sehe, wie wir wirklich, wie wir das Gefühl haben, der Regime ist wirklich omnipräsent, er kann uns überall, wohin wir gehen, erreichen. Und teilweise hat er auch, oder kann er auch, und er hat auch die Zugänge.
Ich möchte da nur kurz zurückfragen noch. Sie haben davon gesprochen, dass Sie wissen, welche Kirchen zu welcher Seite gehören sozusagen. Können Sie das auch beweisen? Können Sie auch sagen und zeigen, welche Kirche zu welcher Seite gehört sozusagen?
Ja, das ich glaube, das hat man schon. Es gibt vielleicht schon Organisationen, die schon das gemeldet haben. Und die einfachste Beispiel kann ich sagen, wenn eine Kirche, wo wir vor kurzem hatten, eine Kirche hat es gab ja irgendwelche Verbote für eritreische Veranstaltungen wegen dem Konflikt und so weiter. Also eine Kirche hat einen Raum, also Veranstaltungsraum gemietet, einen Saal, im Namen von kirchlicher Feier, eritreische Kirche. Und dort ist überall eritreisch, nicht nur die offizielle eritreische Flagge zu sehen, sondern die Parteiflagge von dem einzigen Partei, wo in Eritrea jetzt am Herrschen ist, zu sehen. Und einer von uns, also einer von unserer Community, musste irgendwann aus religiösen Gründen dorthin gehen und er hörte unten im Keller Musik und Feier und er hat halt direkt Polizei das gemeldet und man könnte das abschließen. Aber die Frage ist, wem soll ich beweisen, damit er auch dagegen vorgehen kann? Das ist meine Frage, wo ich halt auch die Schwierigkeit, also Schwerpunkt finde.
Deshalb finde ich es auch so wichtig, dass jetzt eben wirklich auch eine breite und groß angelegte Untersuchung stattfindet innerhalb der eritreischen Diaspora, um auch diese Mechanismen zu erkennen. Denn es gibt tatsächlich schon Signale, oder Herr Habte hat das schon gesagt mit den Flaggen, wie zum Beispiel können Saalbetreiber erkennen, dass es sich um Regimepropaganda handelt. Da gibt es ganz klare Anzeichen. Ich behaupte, denn ich habe ganz am Anfang meiner Tätigkeit habe ich auch anderthalb Jahre mit einem sehr prominenten und ziemlich wichtigen Anhänger des Regimes zusammengearbeitet. Mir war damals aber einfach noch nicht bewusst, was dieses Regime ist. Und man erkennt natürlich die Narrative schon, wenn man lange sich in der Community bewegt hat. Es sind Narrative, die immer wieder kommen und die im Fall von Eritrea, ehrlich gesagt, auch nicht wahnsinnig elaboriert und auch nicht wahnsinnig es ist immer dieselbe Platte und man riecht einfach 100 Meter gegen den Wind teilweise. Aber dafür muss man sich bewegt haben. Und
gut, ich denke, wir haben es auch noch versucht.
Und sorry, Generalverdacht, nur schnell, Entschuldigung. Sarah und Frau von Rütte. Sie haben den Generalverdacht erwähnt, oder? Jetzt, im Moment, haben wir die Situation nach diesen Zusammenstößen bei den Festivals, dass eigentlich die gesamte eritreische Community unter einem Generalverdacht steht. Also im Moment werden größere Veranstaltungen von Eritreerinnen generell durch die Polizei verboten und man hat ein Misstrauen in der Bevölkerung. Ja, die kommen hierher als Flüchtlinge und dann sind sie dann doch für das Regime. Darum, also jetzt haben wir einen Generalverdacht und den muss man ausräumen mit einer Untersuchung, wie das gemacht worden ist von Frau, von Herrn Professor Weber und von Frau von Rütte, damit man eben genau diesen, damit man mehr Wissen und mehr Klarheit bekommt.
Ist das nicht noch gleichzeitig ein Boden, um eben diesen Generalverdacht auch auszuweiten, respektive die Leute können sich ja auch, also ist wie wohl fühlt sich eine Person, wenn bei ihr genauer hingeschaut wird aufgrund einem Umstand, den sie vielleicht nicht schuldig ist oder an dem
Schauen Sie, das ist die Taktik des eritreischen Regimes seit Jahren. Das eritreische Regime versetzt sich ja immer in die Opferrolle. Gerade heute habe ich wieder einen Artikel gelesen von Shabait, die Propaganda-Website der eritreischen Regierung. Man versetzt sich seit Jahren in die Opferrolle. Die westlichen Leute sind gegen uns und die verstehen ja unsere Kultur und unsere Sprache nicht und deshalb können sie uns gar nicht verstehen und bla bla. Und deshalb lassen wir auch keine lassen wir auch den Sonderberichterstatter zur Menschenrechtslage nicht nach Eritrea. Wir gewähren dem IKRK keinen Zugang zu den Gefängnissen. Wir lassen sowieso die Diplomaten, die dürfen sich nur in Asmara aufhalten. Entschuldigung, wenn mein Haus sauber ist und wenn ich nichts zu verstecken habe, dann kann ich... Herr Sare, dann kommen Sie heute Abend zu mir, sind willkommen, kommen Sie einen Kaffee trinken. Und die eritreische Community, also die Opposition, die ist sich ja jetzt auch wirklich überdrüssig, dieser Repression. Das hat man in den Zusammenstößen ganz klar gesehen, die haben die Nase voll und deshalb gehen sie ja auf die Straße und deshalb gehen sie gegen diese Festivals vor. Und die wünschen sich auch, dass man da genauer hinschaut. Und die wollen auch nicht, also ich denke, Herr Habte, Sie möchten auch nicht dem Verdacht ausgesetzt sein, dass Sie da zwar als Flüchtling hergekommen sind und dann aber das Regime unterstützen.
Nein, sicher nicht. Barbara von Rütte, wenn ich dir so zuhöre, höre ich eigentlich viel kriminelle Energie von Eritrea, vom Regime Eritrea, viel Struktur. Ich möchte nicht den Vergleich nochmal provozieren, aber wenn ich mir China vorstelle, dann habe ich das Gefühl, das ist ein großes Land mit vielen Möglichkeiten. Und wenn ich an Eritrea denke, dann stelle ich mir vor, okay, das ist weiter weg oder nicht unbedingt weiter weg, aber viel kleiner und viel weniger Möglichkeiten, um hier etwas zu tun. Was ist da Ihre Einschätzung?
Also wie gesagt, ich kenne die Situation in Eritrea wirklich nicht besonders gut, aber ich glaube, ich sehe, auf was Sie hinaus wollen. Eritrea ist ein kleineres Land, ist sicher finanziell weniger schlagkräftig. Die Geheimdienststrukturen sind wie in den meisten autoritären Ländern sehr, sehr gut ausgebaut. Insofern, ja, es hat vielleicht nicht die Dimensionen, die wir bei China sehen oder bei Russland, aber es hat auf jeden Fall Möglichkeiten, diese Überwachung, diese Repression, diesen Druck aufzubauen. Und ich glaube, da sind wir wieder beim Punkt, dass das eben auch sehr, sehr niederschwellig geschehen kann. Wir haben in der Schweiz eine relativ große eritreische Community, die zum Teil, wie wir das jetzt auch bei diesen Konfliktlinien sehen, aus der ersten Generation und immer noch eher regimefreundlich, die jüngeren Generationen eher regimekritisch. Das ist eine wahnsinnige Verkürzung. Aber wir sehen verschiedene Gruppen und das bietet natürlich alles Möglichkeiten, um diese Repression aufzugreifen, einzusetzen, einzuhaken in Konfliktlinien, die schon bestehen. Weiter sieht man, und das ist jetzt über Eritrea hinaus, aber dass durch die ganze Digitalisierung enorme Überwachungs- und Druckmöglichkeiten eröffnet werden, die ebenfalls billig, niederschwellig sind, die nicht wahnsinnig komplexe Strukturen brauchen. Also ich glaube, man kann nicht das transnationale Repression als Phänomen so reduzieren, dass das nur etwas ist, was von mächtigen Staaten oder reichen Staaten oder großen Staaten gemacht werden kann.
Ich möchte gleich in die ganze Runde fragen, vielleicht auch wieder Barbara von Rütte als erstes. Was bringt es dem eritreischen Regime, Repression auf die Leute hier in der Schweiz auszuüben? Was bringt das in der Welt, also aus Eritrea hinaus, Repression auf die Welt und ihre ehemaligen BürgerInnen auszuüben?
Also ich würde hier vielleicht vor allem mal zwei Ebenen unterscheiden. Zum einen geht es auf einer eher individuellen, internen Ebene natürlich darum, das Regime zu stabilisieren, Kritik, Opposition zu verhindern. Und dann zum anderen auf einer eher externen, sagen wir außenpolitischen Ebene, und da kann man jetzt vielleicht eher das Beispiel China nehmen, geht es darum, den Ruf in der Welt zu verbessern, Wirtschaftsbeziehungen zu ermöglichen, und sich quasi nach außen hin als gutes, seriöses Land und Regime präsentieren zu können, das eben möglichst wenig in Kontroversen verwickelt ist. Das wäre jetzt so aus meiner Sicht die zwei zentralen Punkte.
Also das tut das eritreische Regime natürlich auch. Und es geht, also das ist auch eine Verlautbarung von Seiten des Regimes, dass die Diaspora, und das ist eine lange Geschichte, die geht schon auf den Unabhängigkeitskrieg zurück, dass die gut organisierte Diaspora auch eine Stütze des Regimes war und ist. Und das wurde mehrfach verlautbart, auch im Zusammenhang mit diesen Festivals, dass die Diaspora als die vierte Front bezeichnet wird. Es gibt geht auf die militarisierte Sprache dieses Regimes zurück. Es geht einerseits um Devisen, die dringend benötigt werden, weil da sind auch Sanktionen teilweise noch gültig in Eritrea selbst. Andererseits geht es aber auch natürlich darum, der eigenen Bevölkerung zu zeigen, gerade mit diesen Kulturfestivals, weil die werden dann teilweise auch sehr medienwirksam zu Hause dann wieder auch vermarktet, der eigenen Bevölkerung auch zu zeigen, hey, die Eritreer im Ausland, die sind alle für die Regierung. Und damit kann man natürlich auch innerhalb des Landes, sollte irgendein Widerstand aufkommen, kann man das sofort wieder bodigen. Und dann möchte ich gerne noch auf, muss man natürlich auch sehen, dass ein Regime wie Eritrea nicht allein steht, sondern wenn man kann zum Beispiel mal schauen, wir haben den UNO-Sonderberichterstatter. Zur Menschenrechtslage. Den gibt es für viele Staaten und jeder Staat versucht den natürlich so schnell wie möglich immer wieder loszuwerden. Und da gibt es immer Abstimmungen. Und der Eritrea-Sonderberichterstatter, die sind umstritten, seit er eingesetzt wird. Und man muss sich nur mal angucken, wer in der UNO gegen die Weiterführung des Mandats stimmt. Da finden wir lustigerweise China, Iran, Russland, wir finden Saudi-Arabien, wir finden Venezuela, wir finden Kuba und vorher war es auch noch Syrien. Das ist dann schon ein bisschen, die Dimension geht da schon weiter, die unterstützen einander natürlich auch gemeinsam. Ja.
Danke, ich möchte auch noch Sie fragen.
Ja, dazu würde ich auch noch hinzufügen, in Eritrea gibt es eine Presse und eine, also nur eine Zeitungsschrift und eine TV und es bringt wirklich für Eritrea, also es hat wirklich mega Einfluss auf die Bevölkerung, wenn der eritreische Regime zeigen kann, so viel Unterstützer habe ich bei der Diaspora. Und es geht auch beim Veranstaltung, es wird also mega viel Geld gesammelt und also es ist wirklich auch wichtig, dass viel Diaspora-Leute sich dort beteiligen können. Bei der 2% das gleiche und es wird auch noch verschiedene Spendeaktionen gemacht, wo schlussendlich gar nicht für das eingesetzt wird, für was man versprochen hat, und darunter kann man auch sehen, also finanziell wäre auch für den Regime wichtig, dass viel Diaspora-Leute bei den Spendeaktionen und Veranstaltungen sich beteiligen. Und wenn sich auch in Diaspora die Gegenstimme, Regimekritiker, ihre Stimme erheben und laut wird, die können auch theoretisch auch die, auch wo wir sagen, die sind länger hier in der Schweiz und der Regime unterstützen, auch Einfluss haben, dass sie auch irgendwie einen Punkt finden, wo sie sich stimmen können. Deswegen muss er halt auch für diese Spaltung sorgen, dass die sich einfach nicht, wie sagt man, einen Dialog ergibt. Oder dass er entweder ist man für die Regierung oder ganz ausgeschlossen, oder? Und man wird ja als Landsverräter oder Feind der Nation diffamiert. Und es wird die ganze Zeit gesagt, die sind nicht mal Eritreer, die sind Tigreier und so weiter. Und somit, wenn er die Regimekritiker ausschließt von den Kirchengemeinden, anderen Exilorganisationen, somit kann er auch weniger verhindern, dass die Regimekritiker-Stimme laut wird. Genau.
Okay, ich denke, es wäre jetzt wichtig, dass wir einen Schritt weitermachen. Wir haben, denke ich, ein bisschen gehört, wie sich das auswirken kann oder wie diese transnationale Repression bei Eritrea sich anfühlt und wie die ankommt und wie die ausgeübt werden kann. Ich möchte gerne weitergehen zu den Schutzpflichten der Schweiz unter anderem. Wo seht ihr, ich stelle die Frage gerade offen gerne, wo seht ihr, was müsste eurer Meinung nach die Schweiz tun, wo sollte sie ansetzen, um das zu verhindern?
Eben, ich denke, es müsste jetzt wirklich mal genau ein Bericht erstellt werden, eine Untersuchungskommission und auch, was sehr, sehr wichtig ist, dass die Leute dort anonym aussagen können. Das wurde ja, die Methodik wurde ja im Bericht von Frau von Rütte und ihren Kollegen sehr wohl dargelegt, wie das geschehen konnte. Und so etwas brauchen wir jetzt für die Schweiz auch, um zu sehen, wie groß ist das die Problematik tatsächlich. Die Zusammenstöße bei den sogenannten Kulturfestivals lassen uns erahnen, dass die Problematik groß ist. Denn das lassen auch Berichte von der Polizei, die bei diesen Einsätzen zugegen waren, auch ahnen. Da ist sehr viel Wut, da ist sehr viel Frustration auch im Spiel. Und das muss man abbauen. Dann müssen wir auch schauen, wo sind Unterwanderungen passiert von Institutionen, teilweise auch von NGOs, wo sind eventuell, also wir haben beispielsweise den Fall einer Psychiaterin, die ganz lange Zeit immer wieder von den Medien sozusagen als Eritrea-Versteherin kolportiert wurde. Wenn man dann aber beispielsweise auf der Website von SUKE, dem Schweizerischen Unterstützungskomitee für Eritrea, unter sogenannten Honorarkonsul Toni Locher nachgeschaut hat, dann war die dort auf Position 2. Also eine ganz problematische Nähe zum Regime auch. Solche Sachen, da muss man jetzt einfach genau hinschauen. Und dann...
Darf ich diese Äußerungen noch gerne an Barbara von Rütte weitergeben? Was denken gerne. Sie?
Ja, also ich denke, das mit der empirischen Erfassung, das wäre sicher interessant. Ich glaube, man hat jetzt auch schon gewisse Anhaltspunkte. Ich weiß jetzt nicht, ob man quasi alle Communities in der Schweiz systematisch durchgehen muss, aber wenn man trotzdem davon ausgeht, dass die eritreische Community sehr groß ist in der Schweiz und die Thematik relativ virulent, würde ich das unterstreichen, dass das Sinn machen würde. Und dann, glaube ich, kann man so quasi alle Interaktionen mit den schweizerischen Behörden der Einzelpersonen durchgehen. Und dann die dritte Ebene ist noch, wie verhält sich die Schweiz außenpolitisch. Das wäre dann noch so die letzte Ebene. Und wenn man auf der individuellen Ebene bleibt, dann fängt das an beim Asylverfahren, der Frage, wie wird Glaubhaftigkeit beurteilt, wenn man dieses Klima der Angst, diesen Druck mit berücksichtigt. Das müsste eigentlich in den Schilderungen der Asylgründe entsprechend auch berücksichtigt werden. Die Behörden müssten dort sensibilisiert sein. Die große Problematik der Dolmetscherinnen und Dolmetscher oder der anderen Personen in den Verfahren, dass das wirklich sicher ist, für die Leute dort auch Aussagen zu machen. Der Bundesrat hat das in Bezug auf die China-Studie selbst auch eingeräumt in seinem Bericht, dass das ein Problem sein kann. Dann eben weiter die Passbeschaffung, in welchen Stellen, wenn es darum geht, die Geburt eines Kindes zu registrieren, wenn es darum geht, zu heiraten, wo muss man Identitätsdokumente vorlegen und inwiefern insistiert man bei Menschen aus gewissen Herkunftsländern wie aus Eritrea, dass diese Papiere wirklich beschafft werden, auch wenn die Menschen nicht als Flüchtlinge anerkannt sind, dann müsste man sich wahrscheinlich auch überlegen, wie weit fasst man das Familienasyl, also wenn Angehörige oder enge soziale Kontakte im Herkunftsland gefährdet sind, müsste man denen nicht auch Schutz bieten? Das wäre so vielleicht man der migrationsrechtliche Themenkomplex. Dann ist die Frage, andere Länder haben mit Erweiterungen des Strafrechts reagiert, andere Länder haben Sanktionen gegen gewisse Personen oder Organisationen getroffen. Das ist auch etwas, was in der Schweiz bisher kein Thema war. Müsste sich die Schweiz besser mit, und ich denke jetzt im Moment wahrscheinlich nur europäischen Staaten, kurzschließen, um da mehr auch über das Phänomen zu wissen, das besser zu begreifen. Und dann denke ich, ist auch wichtig im spezifisch in Bezug auf Eritrea, dass man wegkommt von der Idee von Migrationspartnerschaften und die Menschen irgendwie zurückzuschaffen und quasi noch mehr Abhängigkeiten zwischen der Schweiz und dem Regime dort zu kreieren.
Hier noch gerne eine banale Frage, aber wieso sollte das die Schweiz tun? Was ist Ihr Eigeninteresse daran, das zu tun?
Also ich glaube, der Bundesrat sagt das auch ziemlich deutlich in seinem Bericht. Transnationale Repression, das ist nicht nur etwas, was in die Rechte der Menschen eingreift, die unmittelbar davon betroffen sind, sondern das untergräbt letzten Endes den Rechtsstaat und das demokratische System in der Schweiz. Also wenn die Schweiz den Schutz der Menschenrechte und die Souveränität des Landes nicht gewährleisten kann gegenüber einer Gruppe von Menschen, von denen manche das Schweizer Bürgerrecht haben, andere vielleicht nicht, dann ist das letzten, also zugespitzt gesagt, eine Bankrottanklärung an den Rechtsstaat. Also man hat ein inhärentes Interesse, das zu verhindern. Und ich glaube auch, der einzige Weg, das zu machen, ist, indem man selbst die Grund- und Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit wirklich hochhält und das einhält.
Ja, und da ist ja auch immer ein Spagat, in dem beispielsweise bei den sogenannten Kulturfestivals, die ja keine Kulturfestivals sind, sondern Propagandaveranstaltungen des Regimes unter Beizug von hochrangigen, aus Eritrea eingeflogenen Regierungsbeamten, das wird ja immer dann hochgehalten. Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit. Aber gleichzeitig ist das ein Regime, das seiner Bevölkerung keines dieser Grundrechte garantiert. Gleichzeitig aber mit solchen Festivals die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährdet, indem dann, und wo dann Polizisten zwischen die Fronten geraten und der Steuerzahler zigtausende von Franken bezahlt für solche Einsätze, dass ein totalitäres Regime sich hier in der Schweiz selber feiert, das geht einfach nicht.
Genau. Jetzt. Vielen Dank, hast du dieses Fass geöffnet gegen den Schluss. Ich bin dir sehr dankbar dafür. Die Kulturfestivals musste ich leider ein bisschen außen vor lassen. Du hast es jetzt trotzdem geschafft, die reinzuziehen. Ich mache jetzt keine Rückfragen, aber ich möchte betonen, es gäbe hier eine große Diskussion zu diesem Thema. Und deine Aussagen, finde ich, sollten unter diesem Blickwinkel gewertet werden. Ich mache keine weiteren Aussagen dazu. Aber ich möchte gerne auch noch Shalom Habt, ich möchte auch noch gerne von Ihnen. Was denken Sie, was sollte die Schweiz Ihrer Meinung nach tun? Was wären Ihre Pflichten?
Also ich stimme schon alle, das war vorhin schon von beiden erwähnt worden ist, und unter Einständen ist für mich einfach ganz wichtig, dass man Eritrea aufhört, als wirtschaftliche Flüchtlinge anzusehen. Ich habe in meinem Land, auch ich bin sehr jung hierher gekommen, aber ich weiß, meine Eltern hatten wirklich sehr gutes Leben und Job gehabt, und ich bin politische Flüchtlinge. Und es wird ganze Zeit von wirtschaftlichen Flüchtlingen geredet, und deswegen ist es auch ganz schwierig, dass sie einen politische Flüchtlingsaufnahme bekommen. Und das führt dann zu Passbeschaffungspflicht. Und dort muss man halt für mich anfangen. Da ist doch nicht zu leugnen, dass es ein autoritäres Regime dort gibt. Und alle jegliche menschenrechtsverletzende Art tut an der Bevölkerung. Und jeder bedroht ist, von dort zu flüchten. Aus diesem Grund. Jeder hat wirklich politische Grund, zu flüchten. Und deswegen, ich würde sagen, die Passbeschaffungspflicht sollte man abschaffen und also Rückführung nach Ruanda oder andere Staaten oder nach Eritrea ist es, nach Eritrea wird, ich glaube, der Regime wird das nie zulassen, es ist gegen seinen Profit, auch aber andere Staaten finde ich auch, es ist nicht menschenrechtswürdig. Und auch uns, zum Beispiel wie unsere Communities, wo wir versuchen, eine unabhängige demokratische Community aufzubauen, wo alle teilnehmen können und wirklich die Kultur der die Kultur von Demokratie ausüben können, soll man auch uns unterstützen. Dort haben wir halt das Problem. Zum Beispiel Eritreische Community for Integration and Human Rights ist halt sehr junge Community und leider die ältesten Community am meisten sind leider unter Kontrolle der Regime. Und am meisten wird uns zum Beispiel, wir haben vor kurzem versucht, Sprachkurs zu eröffnen und wir haben nachgefragt und es wurde immer hingewiesen, ey, dort gibt es schon Sprachkurse und geht doch dorthin. Und wir versuchten, unsere politischen Probleme zu erklären und dann haben wir halt wirklich immer das Problem gehabt, dass man nicht nachgekommen ist, weil hier ist ja nur Sprachkurs, hat man gemeint, aber nein, die transnationale Repression ist so schlimm, also eritreische transnationale Repression, dass er halt überall ist und wirklich man versucht, wir versuchen von neu aufzubauen, Communities, Sprachvereine, Integrationskurse unabhängig zu bauen, genau.
Ein großes Gefühl von Misstrauen, wenn ich das so raushöre, oder auch Unsicherheit in diesem ganzen Kontext. Ich denke, wir sind an der Zeit, auch ein bisschen das Podium zu öffnen. Ein komplexes Thema und ich konnte wahrscheinlich nicht alle Fragen stellen zu diesem Thema. Deshalb gebe ich gerne ein bisschen euch die Möglichkeit, eure Fragen zu stellen und vom Podium vielleicht einige Antworten zu erhalten, sofern möglich. Hat eine Person eine Frage?
Ja, Karin Berger, ich bin Grossrätin im Kanton Bern und auch Mitglied der Sicherheitskommission. Und ich möchte noch so ein bisschen den Blick für Schweiz aus Schweizer Sicht hinterfragen. Also was mache ich als Schweizerin? Wie kann ich erstens beurteilen, zu welchem Lager eine Person gehört, die mir gegenübersteht oder mit der ich interagiere? Wie trage ich selber dazu bei oder wie kann ich verhindern, dass diese Repression stattfindet? Und ein Punkt, der mir ganz wichtig scheint, wir haben eine Gruppe von Eritreern, die vor Jahren Asyl beantragt hatten, Asyl bekommen haben, hier integriert sind und die sind jetzt die repressive Gruppe gegen neue Asylsuchende. Das ist sehr schwierig einzuordnen für Schweizerinnen und Schweizer. Und wenn die offizielle Schweiz sagt, Eritrea ist sicher zum Zurückkehren, ja, was können wir machen, damit diese Situation bekannt wird, bekannter wird, verstanden wird? Da bin ich wirklich in einem Dilemma.
Vielen Dank für die Frage. Ich möchte eine kleine Spezifizierung machen, wenn ich darf. Die Unterscheidung zwischen welche Gruppe ist diese Person angehörig, denen sie gegenüberstehen, würde ich unterscheiden davon zu sagen, es sind Personen, die Repressionen ausüben. Nur aus diesem Grund möchte ich diese Unterscheidung machen. Nicht, dass alle Leute, die sich dem Regime nahe fühlen oder nahe sind, gleichzeitig auch Repression ausüben möchten, nur um diese Spezifizierung zu machen.
Und vielleicht einfach ergänzend, das sind auch nicht nur, ich sage mal, ethnische Eritreerinnen und Eritreer, die irgendwie in diesem Konflikt stehen. Das haben wir auch in der China-Studie gesehen. Das sind auch Leute, die nicht tibetischer oder uigurischer Ethnie sind, die nicht chinesischer, han-chinesischer Ethnie sind und so weiter, die sich in diesem komplexen Feld bewegen. Also man muss auch aufpassen, dass man nicht Vorurteile und Stereotypen reproduziert.
Genau, konkret eben deshalb auch die Frage, wie kann verhindert werden, Leuten gegenüberzustehen, die transnationale Repression ausüben?
Ich denke, das Einzige, was wirklich hilft, ist zuhören. Ganz, ganz gut zuhören und vor allem auch mit den Leuten reden, die nach 2015 gekommen sind. Weil die Leute, die, oder sagen wir nach 2010 gekommen sind, denn die haben das wirkliche Eritrea erlebt. Leute wie Habdeab. Das Problem mit den Leuten, die hier geboren wurden oder die in den 80er, 90er Jahren hierher gekommen sind, da behaupte ich, dass sie das Eritrea, wie es jetzt ist, kaum kennen. Und das ist dann meistens auch der Fall mit diesen Unterstützern, denn die gehören meist, die sind meist, diese Allianzen stammen meist aus der, noch aus dem Unabhängigkeitskrieg. Und das sind Leute, die ihr Bild nicht ändern können wollen. Ich denke aber, was man auch machen kann, ist, es gibt zig Berichte zu Eritrea über die Zustände, allen voran die des UNO-Sonderberichterstatters zur Menschenrechtslage in Eritrea, die man lesen kann, das ist, um das System zu verstehen. Und sonst, und dann ganz gut zuhören, diese Narrative. Und auch, wenn Narrative kommen, ja, wie, ja, das Regime, das will sich ja nur verteidigen und Äthiopien ist ja der Bösewicht oder Tigray ist der Bösewicht und wir müssen uns ja nur verteidigen. Dann auch kritisch nachfragen. Auch kritisch nachfragen, weshalb sind Menschen über Jahrzehnte in diesem Nationaldienst drin? In diesem Militärdienst und Nationaldienst? Und auch nachfragen, weshalb hat denn das Regime gerade vor kurzem wieder Ausreise Beschränkungen für alle Männer bis 70 Jahren und sogar für verheiratete Frauen mit Kindern erlassen. Was geht denn da vor?
Mein Name ist Daniel Weber, ich bin Rechtsanwalt und auch im Asylbereich tätig. Die Frage der Grossrätin wurde eigentlich beantwortet von Frau Müller, oder? Zuhören, zuhören, zuhören. Das ist der Schlüssel. Da muss aber auch etwas kommen. Das heißt, die Information muss kommen. Und die Antwort ist auch Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Und deshalb finde ich den Anlass hier so wertvoll, weil das eine Möglichkeit ist, eben sich Wissen zu beschaffen und zu schauen, woher kann ich das Wissen nehmen, weil die Welt ist sehr komplex. Wie auch der Moderator gesagt hat, oder das ist nicht einfach so, dass die Kulturfestivals für alle klarerweise einfach nur Regierungspropaganda sind. Da hat jeder wieder einen eigenen Zugang. Ich bin auch der Meinung, dass es so organisiert ist und dort die Regierungspropaganda verbreitet wird. Das wird aber nicht von allen, die dort teilnehmen, so aufgefasst. Die Welt ist komplexer als die einfachen Antworten. Ich wollte noch etwas sagen in Bezug auf das SEM. Die Arbeit des SEM, der Asylbehörden, ist höflich ausgedrückt, sehr verbesserungswürdig. Ja. Und da ist auch etwas, wo Arbeit, auch politische Arbeit gemacht werden muss. Ich erinnere daran, dass beispielsweise, wenn man die Asylpraxis anschaut und die Veränderungen in der Asylpraxis in Bezug auf Eritrea, dass wir 30% SVP-Richter haben beim Bundesverwaltungsgericht. Und die drücken dann dieser Praxis den Stempel auf. Also es ist auch eine schweizerische innenpolitische Arbeit, die gemacht werden muss.
Ich möchte das so stehen lassen. Ich denke, wir sind langsam am Schluss. Ich schätze auch, wenn es weiteren Diskussionsbedarf gibt oder Ähnliches, wir treffen uns dann wahrscheinlich unten. Wir sind sicher auch noch da und die Podiumsteilnehmenden auch. Also wir freuen uns sicher darauf.
In dem Sinne nochmals Dankeschön euch allen. Ich freue mich noch mit euch diesen Abend fertig zu verbringen und wünsche einen schönen Abend. Danke. Danke.
Demokratin.